Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Was bringt eine Frau dazu, finanzielle Selbstbestimmung nicht nur zu fordern, sondern sie Stein für Stein selbst aufzubauen? In dieser Folge spricht Anaïs Gousneau, Vorständin und Co-Founderin von Happy Immo Club, über den Moment, der alles veränderte. Über Geld als Werkzeug, Mut zur Immobilie mit wenig Budget und die Kraft echter Vorbilder. Eine Folge über Perspektiven, Pläne und Power für alle, die bei Null anfangen und trotzdem alles erreichen wollen. Hallo, hallo. Heute ein ganz besonderer Gast. Wir versuchen es schon sehr, sehr lange und Anaïs ist heute endlich in meinen Podcast gekommen. Ich freue mich ganz doll. Wir werden über ein super spannendes Thema sprechen, was viele von uns betrifft, und zwar finanzielle Absicherung, kann man schon fast sagen, eigentlich für Frauen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer und damit irgendwie die ganze Gesellschaft. Anaïs, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und was macht dich so aus?
Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich auch total, dass es endlich geklappt hat und wir hier zusammensitzen. Genau, ich bin Anaïs. Ich habe Architektur studiert und hatte das Ziel, Städte zu planen, Städte zu verändern, die Welt zu verändern, tolle Quartiere zu schaffen, in denen Menschen zusammenleben, radikal durchmischt. Genau, und ich bin dann nach dem Studium erstmal nach China gegangen, habe dort ganz, ganz, ganz viel gelernt, habe aber leider auch gesehen, dass diejenigen, die entscheiden und die eben die tollen Quartiere schaffen, weniger die Architekten sind. Architekten führen eher aus, was, also es ist ein toller Job, aber am Ende führt man doch aus, was derjenige möchte oder diejenige, denen die Quartiere, die Grundstücke, die Immobilien gehören. Und wenn man wirklich was verändern will und sagen will, Wohnen für alle, dann muss man Eigentümer werden, Eigentümerin werden. Und deshalb bin ich nach Deutschland zurückgegangen, habe nochmal Immobilien studiert und habe angefangen, in der Immobilienbranche zu arbeiten. Da habe ich dann bei den ganz Großen der Branche gelernt, bin ziemlich schnell ins höhere Top-Management aufgestiegen und habe irgendwann aber auch gemerkt, dass was meine Grenzen sind als Frau, was mir zugetraut wird, auch wenn mir viel zugetraut wurde, aber ich wurde irgendwann schwanger und ab da wurde mir dann doch weniger zugetraut. Da haben alle gedacht, dass ich jetzt raus bin aus dem Big Business. Und das hat bei mir so einen Aha-Effekt ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt ein zweites Standbein mir aufbauen. Ich kann mich nicht nur darauf verlassen, hier immer von den CEOs super gefunden zu werden und weiterhin die guten Projekte zu kriegen. Und ich muss frei sein, ja. Ich muss irgendwas dafür machen, dass ich frei bin, frei von meinem Job, um einfach gehen zu können, wenn das nicht mehr passt, ja, wenn ich merke, mir wird zu langweilig hier mit den Projekten und ich werde hier unterschätzt. Mhm. Und so habe ich angefangen, in Immobilien zu investieren, habe mit Baby vor dem Bauch mir Wohnungen angeguckt und habe meine erste Wohnung gekauft in Offenbach damals, wir haben in Frankfurt gewohnt und habe gemerkt, wie toll das ist, also wie viel Sorgen man erstmal hat, wie schwierig das alles ist, aber wie toll es einfach ist, wenn man dann mal eine Wohnung gekauft hat. Ja. Und dann wir sind nach Berlin umgezogen und ich habe tolle Frauen kennengelernt. Wir haben zusammen eine Genossenschaft gegründet von Frauen für Frauen und haben gesagt, wir wollen finanzielle Unabhängigkeit, uns dafür einsetzen für Frauen und Frauen zeigen oder Frauen an die Hand nehmen und mit ihnen in Wohnungen investieren. Die Genossenschaft heißt Immofarm. Genau, und so sind wir gestartet. Wir haben viele Wohnungen besichtigt und auch da war das wieder so, dass wir die einzigen Frauen waren, die immer am Start waren und auch immer so ein bisschen belächelt waren, unterschätzt. Ihr kauft das ja eh nicht. Und dann habe ich mir gedacht, es muss doch möglich sein, Frauen zu empowern, Frauen den Weg, Frauen die Angst, die Sorge davor zu nehmen, in Immobilien zu investieren und ihnen zu zeigen, wie sie sich ihr eigenes Stück Stadt schnappen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, den Happy Immo Club zu gründen, indem wir Frauen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, dass Immobilien überhaupt kein Hexenwerk ist, dass man weniger Geld braucht, als man denkt, um da rein zu investieren, dass es aber eine Top-Vorsorge ist. Und das mache ich jetzt.
Mega, mega krass. Was für ein Ride, vor allem auch irgendwie von China und Architektur, dann auf eine ganz andere Seite zurück nach Deutschland. Würdest du sagen, dass du schon als kleines Mädchen über Immobilien nachgedacht hast oder vielmehr eigentlich noch schon über diese finanzielle Absicherung nachgedacht hast? Also glaubst du, dass du damals schon irgendwie so das im Blut hattest, ich muss selber für mich sorgen, ich darf nicht abhängig sein, ich muss irgendwie an Geld kommen? Hattest du das in dir? Und wenn ja, wieso, weshalb, warum?
Also, wir hatten früher ziemlich viel Geld, weil mein Vater sehr viel Geld verdient hat. Der ist aber sehr früh gestorben, ja, als ich 12 war. Und da haben wir alles verloren. Meine Mutter war aber Lehrerin und hat eben dafür gesorgt, dass sie, also wir hatten nicht mehr den Standard wie vorher. Wir mussten dann in viel kleinere Wohnungen, Haus, kleines Haus umziehen, also kleines Reihenhaus, was für uns, was überhaupt nicht schlimm ist, ne? Was aber damals einfach ein großer Sprung war nach unten. Und da habe ich das gesehen, wie wichtig das ist, dass sie ihren Job hatte, wie wichtig das ist, dass sie mich weiter durchbringen konnte, aber was das trotzdem für eine Belastung auch für sie war, jetzt so nach unten zu gehen. Und ich glaube, auch mit diesem Verkauf von unserem richtig großen Haus und sowas, habe ich einfach gesehen, wie, ja, wie wichtig es ist, wenn man frei ist und auch frei von Besitz ist, ja. Also dieses große Haus, das wir hatten, das brauchten wir eigentlich gar nicht. Aber es war trotzdem sehr schlimm, dieses Haus zu verlieren. Und ich glaube, das hat viel mit mir gemacht, einfach zu sehen, was brauche ich eigentlich wirklich und was sind wirklich sinnvolle Investitionen. Also sinnvoll ist vielleicht weniger die große Eigenheimsvilla, aber Kapitalanlagen, die mir eine zusätzliche Rente, ein passives Einkommen aufbauen, die sind sinnvoll.
Und was ist so deiner Meinung nach der Moment gewesen, der dich hierhin gebracht hat? Gibt es da irgend so einen ausschlaggebenden Moment oder irgendwas in deinem Leben, jetzt unabhängig von dem Fakt, dass du als junges Mädchen schon sehr früh deinen Vater verloren hast und ihr auch eine große Villa verkaufen musstet? Was hat dich so zur Immobilie gebracht? Was hat dich dahin gebracht, anderen Frauen heute helfen zu wollen?
Also auf jeden Fall der Moment, als ich in meinem Job, in meiner Firma gesagt habe, dass ich schwanger bin und dann direkt von meinem großen Projekt abgezogen wurde und dann eben ganz kleine Brötchen gebacken habe oder backen musste.
Ich finde das so krass. Ich finde das wirklich so krass, weil ich das immer, immer wieder höre. Und fast alle Frauen, die mir begegnen, die selbstständig sind oder gegründet haben, Frauen sind, die irgendwann mal schwanger geworden sind und plötzlich keinen Fuß mehr an Land bekommen haben.
Oder? Genauso ist es. Genauso. Mir begegnet es auch. Ich mache ja auch einen Podcast. Und das ist immer diese Geschichte. Also alle Frauen, die selbstständig sind, sind diejenigen, die Karriere gemacht haben, die auf einem wirklich guten Pfad waren und die dann aber total an die gläserne Decke gestoßen sind, sobald sie schwanger waren.
Unglaublich. Was können wir
Finde ich
dagegen
auch
machen?
krass.
Also gerade auch in der Immobilienbranche, die ist ja schon auch noch sehr männerdominierend, oder?
Die ist sehr männerdominiert und ich frage mich auch, was man dagegen machen kann, weil es kann ja nicht die Lösung sein, dass man dann geht. Also im Moment gehen einfach alle. Und auch wenn man sich so anguckt, ne, es gibt wenige Frauen mit Kindern, die Karriere machen. Also gerade in der Immobilienbranche. Ich kenne viele Frauen mit Kindern, Familie, die Karriere machen, die dann aber einen Mann haben, der zu Hause ist. Das ist ja schon mal schön, dass das Rollenmodell umgedreht ist. Aber irgendwie ist es auch noch nicht das Gelbe vom Ei, ja? Also am Ende kann jeder machen, was er will. Jede kann machen, was sie will. Aber noch schöner wäre es, wenn einfach beide Karriere machen könnten oder auch keine Karriere, wie auch immer sie es machen wollen. Aber wenn das so eine freie Entscheidung ist, also ich finde es sehr schwierig, dass es immer nur einer machen kann und man dann auch nicht so wirklich gleichberechtigt ist in der Partnerschaft.
Ja, ich stimme dir da total zu. Ich finde diese Diskussion tatsächlich auch sehr schwierig, weil ich habe das häufigeren, als ich zum Beispiel auch im Social Media mal häufiger über Vereinbarkeit und das Mutterdasein gesprochen habe, wo hat irgendjemand mal, glaube ich, geschrieben, du hast es dir doch selber so ausgesucht. Und da muss
genau.
ich immer ganz laut Nein schreien, weil, um ehrlich zu sein, keine Frau und kein Mann sucht es sich aus, plötzlich komplett kontrolllos zu sein, nichts mehr für sich selber machen zu können, nur noch zu agieren und irgendwie Brände zu löschen und 24/7 irgendwie gebraucht zu sein. Also man muss ja mal ganz ehrlich und realistisch bleiben, wenn man ein Kind bekommt, dann weißt du ja eigentlich trotz aller Aufklärung erstmal gar nicht, worauf du dich einlässt. Und dann wissen wir auch, dass ja Kinder und Familien auch komplett unterschiedlich sind. Nicht jedes Kind ist gleich, ne? Nicht jedes Kind steht dann auf, geht dann ins Bett, isst dann und ist sowieso immer happy und glücklich. Und deswegen finde ich das krass. Also das stimmt ja so nicht ganz. Und ich stimme dir total zu. Es muss eigentlich eine bessere Art und Weise, eine bessere Lösung geben, die Familien erlaubt, ein bisschen flexibler leben zu können, ohne dass einer immer komplett abhängig von dem anderen ist oder andersrum und einer sich immer nur ums Kind kümmert und der andere dann nicht. Weil das macht ja
Ich
auf
finde
Dauer
auch.
niemanden glücklich.
Ich finde auch, wir brauchen einfach eine Systemänderung. Also es muss ganz normal sein, dass man Kinder kriegt, ne? Also erstens mal diese Sache, du hast es dir ja selber ausgesucht, ein Kind zu kriegen. Das ist sowieso schon mal schwierig, finde ich, auch gesellschaftlich betrachtet, weil wenn wir uns jetzt alle aussuchen, keine Kinder mehr zu kriegen, dann ist das einfach auch nicht ganz so zukunftsfähig, das Modell. Und deswegen muss einfach dieses Kinderkriegen Familie haben. Das muss gehalten werden, ja? Das muss gehalten werden vom System und es muss es darf eigentlich überhaupt keinen Unterschied machen. Also es muss einfach genau durchlaufen, ob man Familie hat, ja oder nein.
Ja, ja. Sag mal, würdest du sagen, dass eine Immobilie für dich mit Selbstbestimmung gleichsteht? Also ist das der Moment, als du deine erste Wohnung gekauft hast, ist das der Moment für dich gewesen, an dem du dich das erste Mal so wirklich reich gefühlt hast? Oder wann war das?
Also das erste Mal, als ich mich so richtig reich gefühlt habe, das war, genau, ich würde sagen, das ist so der erste, das war so der Aha-Moment, ja. Also als ich meine erste, ich habe vorher, bevor ich Immobilien, also wie gesagt, ich habe für Immobilienprojektentwickler gearbeitet und habe gesehen, wie viel Geld man mit Immobilien verdienen kann, aber ich habe das nie für mich gemacht. Ich habe irgendwie immer gedacht, das mache ich für jemand anderen und der ist einfach reich und der wird jetzt immer reicher. Durch meine Arbeit wird er auch immer reicher. Das war auch so ein Grund, warum ich irgendwann gedacht habe, ich muss da raus aus dieser Mühle, ja, weil ich habe schon super verdient, aber eigentlich habe ich gesehen, wie viel mehr die anderen verdienen, die Chefs sozusagen, und habe mir gedacht, dass ich habe jetzt hier genug alte weiße Männer reich gemacht. Es geht jetzt hier um mich, es geht um meine Familie, ich muss für mich was aufbauen. Und das erste Mal, als ich mich, genau, und dann habe ich aber trotzdem gedacht, ich hatte irgendwie immer trotzdem diesen Satz im Kopf, dass man total reich sein muss, um Immobilien zu kaufen, ja, dass man hunderttausende Euro auf dem Konto haben muss dafür. Und als ich dann meine erste Immobilie gekauft habe, habe ich gesehen, mit wie viel Geld ich da gestartet bin und habe verstanden, dass ich überhaupt nicht reich sein muss, um in Immobilien zu investieren, sondern dass mich Immobilien reich machen. Also man ist natürlich nicht direkt reich, ja. Also man, mein Beispiel war, meine erste Wohnung waren 20.000 Euro, die ich bezahlt habe. Das ist natürlich trotzdem ein großer Batzen, aber ich habe, wir sprechen wahrscheinlich gleich noch über andere Beispiele, es geht auch mit weniger. Diese 20.000 Euro, die habe ich gespart über viele Jahre und habe sie dann investiert in eine Wohnung, die bisschen mehr als 200.000 Euro wert ist, ja. Und im Schnitt zahlt man eine Wohnung in 26 Jahren ab. Also wusste ich einfach, in 26 Jahren gehören mir diese 200.000 Euro, diese Wohnung. Ich kann die verkaufen, die wird im Wert gestiegen sein. Vielleicht hat sie sich verdoppelt und ich habe dann 400.000 Euro auf dem Konto. Und das war so eine Freiheit, die mir sehr viel gebracht hat und sehr viel Mut auch gegeben hat.
Mega. Genau, lass uns da mal direkt einsteigen. Ich habe dir ja, oder du weißt ja, dass ich mich überwiegend mit dem Thema Chancengerechtigkeit befasse, ne? Thema Inklusion, Zugehörigkeit, Diversität, aber auch sehr viel eben in dem Zusammenhang mit Menschen, marginalisierten Menschen, von Frauen bis Menschen, die aus einer sozialen Ungleichheit kommen, die eine andere Hautfarbe haben und so weiter. Und wir wissen, dass gerade diese Menschen es natürlich nicht so einfach haben. Du hast gerade auch von Frauen gesprochen, ne? Lass uns mal vielleicht beim Beispiel bleiben. Eine alleinerziehende Mutter, ja, wie du es gerade auch mit deiner Mutter so ein Stück weit beschrieben hast, die sind oft aufgrund der strukturellen Ungleichheiten oder auch Ungerechtigkeiten irgendwie am Limit ihrer Möglichkeiten angekommen. Was würdest du einer alleinerziehenden Mutter mit wenig Budget raten, wie sie investieren kann, um am Ende des Tages für sich im Alter eine Absicherung zu haben?
Also da gibt es ja zwei Themen, ne? Also einmal gibt es die Absicherung für die Mutter und es gibt auch die Absicherung für das Kind. Und ich fange erstmal mit dem Kind an. Und so habe ich neulich in der FAZ einen sehr interessanten Artikel gelesen und habe dazu auch auf LinkedIn gepostet. Und dieser Post ist ziemlich viral gegangen. Und zwar ist die Idee, dass man das deutsche Rentensystem total entlasten könnte, wenn jedes Kind zur Geburt 4.000 Euro bekommen würde. Ja, 4.000 Euro für jedes Kind. Und dann aber eben viel weniger Geld reinbuttern ins Rentensystem. Und diese 4.000 Euro könnte man erstmal 20 Jahre anlegen in ETFs und macht dann daraus 200.000 Euro, 250.000, je nachdem, wie das eben so performt. Ja. Klar muss sein, das ist für das Kind, niemand kann da dran und das wird eben auch sinnvoll angelegt. Und es gibt nicht noch links und rechts Steuern und Strukturierungskosten und so weiter. Ja, mit diesen 4.000 Euro könnte man, also bis zur Rente hätte man 160, 200, 250.000 Euro über ETFs verdient, ja. Aber weil, bis du 20 bist, hast du aus den 4.000 Euro mit ETFs schon 20.000 Euro gemacht, ja. Und dafür musst du nicht smart anlegen. Du investierst in einen ETF, kriegst jedes Jahr eine Rendite von 5 oder 6% und landest dann, wenn du 20 bist, bei 20.000 Euro. Und so hätte jedes Kind schon mal ein Anfangsvermögen von 20.000 Euro zum Start, ja. Und diese 20.000 Euro würde ich jedem Kind dann empfehlen, in eine Immobilie zu investieren. Weil mit 20.000 Euro kriegt man eine Wohnung für 150.000 Euro, 200.000 Euro. Die kann man kaufen, man vermietet sie fair, man vermietet sie so, dass die Wohnung sich selbst abbezahlt und dann, wie gesagt, die berühmten 26 Jahre. Dann gehört einem die Wohnung, die ist dann im Wert gestiegen, die ist dann vielleicht 300.000, 400.000 Euro wert, die kann man dann verkaufen. Oder man nimmt einfach die Mieteinnahmen als zusätzliche Rente. Ja, also das finde ich für Kinder, das ist erstmal der, das wäre so mein Ansatz, den ich der Politik mitgeben würde.
Ja.
Die alleinerziehende Mutter, für die ist dieser Zug natürlich abgefahren. Die hat jetzt erstmal kein Kapital. Und der würde ich raten zu schauen, wie viel Geld sie denn wirklich auf der Kante hat. Ja, also kann sie sich in, also wie lange braucht sie, um 10.000, 15.000 Euro zusammenzusparen? Und wenn sie dafür 10 Jahre braucht, dann ist das trotzdem ein Ziel. Also was bei Immobilien schwierig ist, ab 60 bist du sehr schwer finanzierbar. Also wäre es schon gut, früher zu starten. Aber wenn du jetzt alleinerziehend bist, du bist 38, du brauchst vielleicht 5 Jahre, um 15.000 Euro zusammenzusparen, dann kannst du mit Anfang 40, 43, 42 dir eine Wohnung kaufen. Und das würde ich dann machen, das würde ich jeder Frau raten. Und dann würde ich wirklich gucken, nicht nach dem Eigenheim, sondern smart zu investieren. Wirklich eine kleine Wohnung, die du dir von diesem Geld auch wirklich leisten kannst. Ja, also bei uns im Happy Immo Club haben wir Frauen, ich habe jetzt gerade einen Podcast aufgenommen mit einer Frau, die nicht mit uns gekauft hat, die selber Immobilienprofi ist, die aber einfach von ihrer ersten Wohnung erzählt hat. Und die hat sie mit 4.000 Euro Eigenkapital gekauft. Ja, ist natürlich eine ganz kleine Wohnung und ist auch auf dem Dorf, war kein hoher Kaufpreis, aber das geht. Das will ich eben jeder Frau hier mitgeben, das geht. Das ist schwierig, also das ist nicht so, dass diese Immobilien überall rumliegen, aber wenn man weiß, wie man die findet, dann geht das. Und dafür sind zum Beispiel wir da, da gibt es aber auch viele andere Leute, ja, die einem dabei helfen können. Und wir haben auch andere Beispiele bei uns aus dem Club, ja, die mit 7.000 Euro eine Wohnung gekauft haben in Leipzig oder mit 9.000 Euro Eigenkapital oder mit 12.000 Euro. Also das geht alles. Man muss es eben nur wissen. Also man muss unbedingt diesen falschen Glaubenssatz, man muss irgendwie 100.000 Euro haben, um eine Wohnung zu kaufen, den muss man wegkriegen.
Ja, ich finde es gerade ganz spannend, was du sagst und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Fragen. Also genau, aber man muss doch immer so ein Startkapital eigentlich haben, oder nicht? Und also geht, also die 7.000 Euro gehen dann, wenn du beispielsweise eine Wohnung kaufst, die auch nur irgendwie 100.000 oder irgendwas kostet, richtig?
Genau, also okay. Mit 7.000 Euro, ich kann ja mal ein Beispiel erzählen bei uns aus dem Club oder warte, ich habe hier eins mit 8.000 Euro dabei, da hat Franzi bei uns aus dem Club eine Wohnung in Leipzig gekauft und die Wohnung hat gekostet 73.000 Euro und sie hat quasi 8.000 Euro Eigenkapital mitgebracht, also sie hat die Wohnung komplett finanziert von der Bank, das ist ja, also warum wir auch über Immobilien oder warum ich Immobilien so mag ist, dass man bei Immobilien nicht das ganze Geld in Deutschland mitbringen muss, ja, also wenn du Aktien kaufen willst oder ETFs oder irgendwas anderes und du willst irgendwie einen Wert haben von 100.000 Euro, dann musst du auch 100.000 Euro einzahlen, ja. Und bei Immobilien musst du 10% davon einzahlen. Klar, das kann sich immer ändern, je nach Lage, aber im Schnitt sagt man, 10% braucht man. Den Rest zahlt dir die Bank, ja. Und du zahlst dann natürlich jeden Monat was an die Bank, aber das kriegst du, du kriegst ja auch jeden Monat eine Rendite und das bezahlst du dann eben von dieser Miete, die du bekommst. Und deswegen finde ich Immobilien, alle denken immer, Immobilien ist so der schwierige, also die größere Hürde, um einzusteigen, aber eigentlich ist es genau umgekehrt, ja, weil du bei Immobilien eben nur 10% vom Geld jetzt schon mitbringen musst. Und du sparst das dann, du wirst dann dazu gezwungen zu sparen, positives Zwangssparen nennt man das auch, und zahlst dir eben diesen Wert ab. Und bei Immobilien kriegst du einfach direkt auf 100% vom Kaufpreis, kriegst du auch 100% Rendite, zahlst aber nur 10% vom Preis. So, und das finde ich das Gute an Immobilien. Ja. Und wie gesagt, Franzi hatte 8.000 Euro mitgebracht, hat eine Wohnung gekauft für 73.000 Euro, hat sich 73.000 Euro von der Bank geliehen und kriegt eine Netto-Kaltmiete von 350 Euro jeden Monat und die Rate, die sie an ihre Bank zahlt, sind 290 Euro. Ja? Das heißt, da bleiben auch noch 60 Euro jeden Monat übrig für Rücklagen. Von daher ist das wirklich ein Top-Investment. Und sowas kann man finden.
Zukunftssicherung, Retention, Innovationskraft. Vielleicht stehen genau diese Themen auch bei euch ganz oben auf der Agenda. Die Impact Leadership Masterclass richtet sich an Unternehmen, die ihre Führungskräfte stärken wollen, für mehr Wirkung, Performance und Haltung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Denn Impact beginnt bei Leadership. Und wie einfach ist es, so einen Kredit von der Bank zu bekommen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir, wie bei unserem Beispiel, jetzt nicht bei Franzi, weil ich weiß nicht, was Franzi sonst noch ausmacht, aber bei diesem Beispiel der alleinerziehenden Mutter bleiben, wie einfach ist es für eine alleinerziehende Mutter, die ein Mini-Budget nur hat und damit vielleicht auch nur irgendwie ganz wenig Einkommen hat, also irgendwie ihre 1.500 Euro oder lass es 2.000 Euro netto sein, wie gelingt es dieser Frau, einen Kredit in der Bank zu bekommen? Ist das einfach? Also kannst du das abschätzen?
Also erstmal zu Franzi. Franzi war nämlich kein einfacher Fall. Franzi war oder ist Mutter von 3 Kindern, ist verheiratet und war mitreisende Ehefrau in den USA. Also ihr Mann war in den USA, sie durfte nicht arbeiten. Und bei ihr war das Thema, dass sie die Krise gekriegt hat, weil sie abhängig war, finanziell total abhängig war von ihrem Mann, ihre Karriere erstmal auf Eis gelegt hat wegen der Kinder und eben in den USA nicht arbeiten konnte. Und deswegen ist sie auch zu uns gekommen, weil sie gesagt hat, sie braucht irgendein zweites Standbein, das geht so nicht. Und dann sind die irgendwann zurückgekommen nach Deutschland und sie hat angefangen, in Immobilien zu investieren. Und inzwischen haben die schon ein kleines Portfolio von 5 Wohnungen in Leipzig und überlegen, ob sie nicht noch ein Mehrfamilienhaus kaufen. Geil. Ja, also das ist eben eine ganz tolle Story. Die alleinerziehende Mutter, die 1.500 Euro netto hat, also 1.500 ist wirklich schwierig, aber mit 2.000 bist du finanzierbar. Also man sagt, mit 2.500 netto im Monat kriegst du einen Kredit easy. Also easy, easy, man muss immer gucken, was ist die Haushaltsrechnung. Ja, wenn du jetzt 7 Kinder hast, die du versorgen musst oder sowas, dann wird es schwierig. Aber wenn du alleinerziehend bist mit 1-2 Kindern, du hast 2.500 Euro, dann bist du finanzierbar. Und die Sache ist ja auch die, dass Banken auch finanzieren wollen. Also es ist nicht so, dass Banken jetzt nur sagen, wir picken uns nur die Reichen raus, sondern Banken freuen sich über jeden Kunden, weil an jedem Kunden verdienen sie auch so. Das muss man einfach auch mal so sagen. Ja, ist einfach ein Geschäft. Ja. Deswegen 2.500 Euro, das ist total machbar. 2.000 Euro aber auch. Darunter ist es schwierig, aber auch da gibt es Lösungen. Da muss man dann gucken. Ja? Also wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Finanzierungsberaterin bei uns im Club. Wir gucken dann zusammen, gibt es jemanden, der mit dem du zusammen kaufen könntest. Also die alleinerziehende Mutter könnte vielleicht auch, vielleicht hat sie noch Eltern, die für sie die einspringen könnten in den Kredit. Vielleicht hat sie eine beste Freundin, die besser finanzierbar ist, die mehr finanziert. Mit der könnte sie zusammen eine Wohnung kaufen. Vielleicht hat sie auch irgendwie mehr Eigenkapital, weil sie geerbt hat. Also die Frage ist immer, wenn man kein gutes monatliches Nettoeinkommen hat, was kann man dann machen? Ja, also wir kriegen auch öfter die Frage, das trifft aber nicht ganz deine Zielgruppe oder das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Wir haben schon öfter die Frage, ich habe 100.000 Euro gespart, geerbt irgendwie, aber ich verdiene nur 1.000 Euro netto, ja, weil ich arbeite in Teilzeit, ich kümmere mich um die Kinder und so weiter und so fort. Was soll ich machen? Und dann ist zum Beispiel eine Antwort, kauf erstmal ohne Bank, ja, kauf eine Wohnung für 100.000 Euro und nimm dein Eigenkapital und sobald du raus bist aus dem Kinderjob, sobald du 2.000 Euro netto hast, nimm dir das als Ziel, versuche 2.000 Euro netto, 2.500 Euro netto zu bekommen und wenn du dafür 10 Jahre brauchst, ist kein Problem, dann nimmst du sobald du finanzierbar bist, dann einen Kredit auf die Wohnung auf. Das kannst du ja dann machen, ne? Also wenn du eine Wohnung hast, dann kannst du sie jederzeit beleihen und dann nimmst du dann den Kredit auf und hast dann dein Eigenkapital wieder zurück.
Jetzt hast du ein paar Mal schon gesagt, XYZ hat in Leipzig eine Wohnung gekauft. Ich sehe das auch auf Social Media sehr häufig. Wieso gerade Leipzig? Das finde ich sehr, sehr interessant, weil Leipzig ist ja eigentlich so das kleine Berlin, sagt man, bedeutet eine sehr attraktive Stadt. Wieso sind die Wohnungen dort so billig? Also sind die immer noch so billig?
Also, das ist echt eine sehr gute Frage und ich würde auch sagen, dass Leipzig absolut in ist. Ich glaube, Leipzig machen einfach viele, weil viele auch Sorgen haben, in welchem Markt sie investieren sollen. Und Leipzig hat einfach total gute Kennzahlen. Und wenn man dort investiert, dann fühlt man sich auch erstmal sicher. Leipzig ist die einzige Stadt mit Zuwachs in Sachsen. Ich glaube, das ist so das, was Leipzig so attraktiv macht. Ja, dass es im Umland oder im Umfeld einfach keine größere Stadt gibt, die auch wirklich wächst. Ja, die anderen Städte schrumpfen. Wir haben das Thema der Wählerschaft in Sachsen und da ist Leipzig einfach ein safe bet. Ja? Also Leipzig ist eine liberale Stadt, eine multikulturelle Stadt und das wird sich auch nicht ändern, das wird so bleiben. Deswegen macht es, glaube ich, auch Spaß, in Leipzig zu investieren. Genau, und die Preise, die sind tatsächlich deutlich niedriger als in Berlin, ist einfach so. Und die Mieten sind aber wie in Berlin oder ein bisschen höher sogar. Also Leipzig ist hat gar nicht so einen niedrigen Mietspiegel. Also das ist eben auch oft die Sache. Man muss mal schauen, Städte haben, also gerade Berlin hat ziemlich hohe Verkaufspreise, aber der Mietspiegel ist genau gleich. Also die Miete, die man bekommt, liegt ungefähr da, wo sie auch in Städten liegt, die niedrigere Einkaufspreise haben. Ja, deswegen ist Leipzig eine sehr spannende Stadt. Und ich glaube, Leipzig hat einfach auch eine gute Dynamik. Man hat da Studenten, man kann WGs vermieten. Ne? Also das ist auch so eine Immobilie, die dann Spaß macht. Weil man muss ja auch überlegen, an wen vermietet man? Ist das jetzt hier der Top-McKinsey-Manager oder sind das Studenten? Ist das irgendwie eine alleinerziehende Mutter? Ist das, sind das Leute, die ja, die eben nicht alles hinterhergeschmissen kriegen. Ja. Ja? Und ich glaube, da ist Leipzig einfach eine ganz gute Stadt für.
Ja, total.
Aber nicht nur. Also es gibt auch andere Städte. Es gibt auch überraschende Städte, wie zum Beispiel Dortmund. Mhm. Das vor 2 Jahren gab es mal das eine Studie, was sind so die Städte, die das größte Potenzial haben, Wachstumspotenzial, Entwicklungspotenzial und so. Und das war tatsächlich Leipzig und Dortmund. Also man muss, glaube ich, auch offen durch die Welt gehen und schauen, welche Städte sind denn die spannenden Städte.
Ja, jetzt wäre tatsächlich mein nächster Gedanke gewesen. Es ist ja eigentlich immer erstmal naheliegend, dass man, oder denkt man zumindest, dass man eine Wohnung da kauft, wo man selber wohnt. Was ja aber offensichtlich, wie ich raushören kann, Quatsch ist, weil ich kaufe die Wohnung ja in dem Sinne nicht für mich, um da drin zu wohnen, sondern ich verkaufe die Wohnung nur als Renten oder als Vorsorge, ne, also für mein Alter, wenn du so möchtest. Bedeutet, es ist total wurscht, wo ich eine Wohnung finde. Ich kann die im Prinzip überall kaufen und ich muss da nicht wohnen.
Genau, also so genau so sagen wir das auch. Viele, also das einzige Haken ist, dass wenn man eine Wohnung kauft, ist es am Anfang schon anstrengend. Ja, du musst dir 10, 20, 30 Wohnungen angucken, bis du die Wohnung gefunden hast, die du wirklich kaufst. Das ist nicht immer so. Wir haben auch Frauen, die gucken sich eine Wohnung an und die ist es dann. Mhm. Aber wenn man so ein richtig gutes Gefühl haben will, dann sollte man sich schon einige Wohnungen angeguckt haben. Und wenn man jetzt in München wohnt und man will in Leipzig kaufen, dann muss man sich eben ziemlich viele Wochenenden blocken und da immer hinfahren. Ja. Dann kommt hinzu, dass man bei Immobilien doch relativ schnell sein muss. Es ist total gut, wenn man... Also wir haben zum Beispiel eine, Julia heißt die bei uns aus dem Club, das ist auch mal ein tolles Beispiel, die ich nenne, die wohnt in München tatsächlich, wollte in Berlin kaufen und die hat sich wirklich 30 Wohnungen angeguckt und hat keine bekommen oder alle waren zu teuer oder es gab einen Wasserschaden, irgendwas. Mhm. Und bei der 31. Wohnung war es so, die ist aufgeploppt bei ihr auf dem Handy, sie hat sofort die Maklerin angerufen und ihr Zug nach München ist am selben Abend zurückgefahren.
Nein.
Und eigentlich gab es erst Besichtigungen ab dem Tag danach. Und dann hat sie das der Maklerin gesagt, konnte direkt die Wohnung noch besichtigen. Nein. Die haben das reingeschoben und dann hat sie die Wohnung gekauft. Ja, also ich glaube, man muss eben schon schnell vor Ort sein. Deswegen ist das der einzige Haken. Aber an sich muss man überhaupt nicht in der Stadt wohnen, in der man auch investiert. Weil du kannst dir ja selber überlegen, wie oft kommt deine Vermieterin zu dir in die Wohnung?
Ja, genau.
Nie,
ja,
oder? Ja. Also das ist nicht so, dass jetzt irgendwie samstags die Mieter dann bei dir klingeln oder anrufen und sagen, komm mal schnell her, der Wasserhahn tropft oder sowas. Das ist einfach nicht so. Was man braucht, ist irgendwie ein Netzwerk. Du brauchst Leute, die auch in der Stadt die Handwerker kennen oder die irgendwie, vielleicht hast du eine Hausverwaltung, die für dich einspringen kann, die dann die Sachen vor Ort lösen kann. Aber das kriegst du auch. Also das kriegst du über Netzwerke, das kriegst du über uns oder du fragst einfach bei dir im Freundeskreis. Ja. Also ich finde immer gut, wenn man in den Städten sucht, in denen man sich gut auskennt, also vielleicht in deiner Heimatstadt oder in der Stadt, in der du studiert hast oder eben doch in der Stadt, in der du jetzt wohnst. Aber du musst auf gar keinen Fall in der Stadt suchen, in der du wohnst. Was ich aber, also um das noch dazu zu sagen, das weiß schon viel, was ich gut finde. Ich finde total gut, wenn du dir in deiner Nachbarschaft, also wenn du zum Üben dir Sachen in deiner Nachbarschaft anguckst. Das sind dann Objekte, das ist ein bisschen unfair, den Verkäuferinnen gegenüber, die, ich hoffe, das hören die nicht so viele.
Ja, ja.
Aber das finde ich immer gut, einfach um zu gucken, um zu üben, einfach schon mal 10 Besichtigungen in der Nachbarschaft zu machen, weil dann bist du auch viel selbstbewusster, wenn du dann dir eine Wohnung anguckst, die du wirklich kaufen willst. Ja, weil du weißt dann, worauf musst du achten. Du hast dann schon mit vielen Maklern gesprochen. Du weißt, wie die so drauf sind, wie die so reden, wie selbstsicher die oft sind und so. Und das verunsichert dich dann gar nicht mehr.
Ja, du hast gerade vom Wasserschaden gesprochen. Würdest du raten, dass man immer auch mit einem Gutachter in letzter Instanz nochmal durch so eine Wohnung geht, die man kaufen möchte? Oder kann man da irgendwie auf sein eigenes Gefühl vertrauen?
Also ich rate nicht zu Gutachtern, weil Gutachter Wenn sie nicht total teuer sind, ja, also wenn du ein normales Gutachten nimmst für 500 Euro, 750 Euro, sowas, dann steht da immer drin, was die alles nicht geprüft haben, ja, da steht immer drin, die und die und die Unterlagen habe ich nicht geprüft, das und das und das habe ich mir nicht angeguckt und von daher keine Verantwortung. Mhm. Und dann finde ich, das Geld kann man sich auch total sparen. Also was ich mache bei Wohnungen ist, also wir haben bei uns im Happy Immo Club haben wir so eine ganze Folge zum Thema Besichtigung und da steht drin, was du alles machen, was du dir alles angucken musst. Ja, also mach mal jeden Wasserhahn auf, dann kannst du schon mal sehen, wie ist der Wasserdruck. Mhm. Öffne jedes Fenster, geht auch jedes Fenster, guck dir die Wände an. Es gibt auch so für 30 Euro kannst du so Feuchtigkeitsmessgeräte dir kaufen. Ja, dann kannst du mal gucken, sind die Wände feucht, ist da irgendwie Schimmelgefahr oder so. Das machst du aber alles auch nicht unbedingt bei der ersten Besichtigung. Ja, bei der ersten Besichtigung guckst du dir die Sachen an und sowas, bist super freundlich, sagst, du willst die Wohnung auf jeden Fall haben, versuchst die Verkäuferin auf deine Seite zu ziehen. Ja. Und dann später guckst du dir das alles nochmal ganz genau an. So, das würde ich machen. Und wenn dann da aber wirklich eine Stelle ist mit Schimmel oder irgendwas, dann würde ich, also bei uns im Club ist es so, du machst da ein Foto, schickst das bei uns in den Club und wir antworten dann. Wir haben eine Expertin, die sagt dir dann, ist das jetzt gefährlich, was muss man checken und sowas. Und dann kann es aber schon sein, dass wir sagen, geh doch nochmal mit einem Gutachter hin, aber speziell zu dieser Sache. Ja, weil wenn jetzt ein Wasserschaden ist oder ein Schimmelbefall oder sowas, dann musst du wissen, woran liegt es. Also liegt es daran, kommt das jetzt von innen, weil die Mieter nicht richtig lüften, dann ist das nicht schlimm, dann kannst du das lösen, ja, dann müssen die halt lüften lernen, ja, oder wenn die jetzt einen fetten Wandschrank an ihrer Außenwand stellen oder sowas, aber die das Zimmer nicht beheizen oder so, ja, dann ist das, dann kann man das lernen, dann kann man das richtig machen, aber wenn der Schimmel daher kommt, weil ein Loch in der Fassade ist und von außen immer Wasser reinkommt, dann ist es was anderes und dann muss man das klären.
Okay. Und jetzt hast du gerade, du hast zwei Sachen gesagt. Also einmal hast du gesagt, es gibt bei Immo, also bei euch quasi auf der Plattform eine Folge zum Thema Besichtigung. Mhm. Happy Immo Club, so. Meintest du damit die Podcast-Folge?
Nee, also bei uns, der Happy Immo Club, wir haben drei Säulen. Wir haben einmal einen Podcast. Genau, indem wir eben sehr viel, indem wir Frauen interviewen, wie sie so mit Immobilien gestartet sind, was so ihre Sorgen waren, ihre Ängste und wie sie das gelöst haben. Und wir haben aber auch Folgen mit Expertinnen und da gibt es schon auch Folgen mit Expertinnen, gerade zu diesem Thema. Da geht es aber nicht ganz im Detail darum, auf was muss man achten bei einer Besichtigung. Da gibt es vielleicht mal ein kurzes Special, aber da müsste ich jetzt auch überlegen, mit wem ich über Besichtigungen geredet habe. Ja. Aber bei uns, wir haben außerdem, also wir haben das, dann haben wir als zweites Standbein unsere Kurse. Also man kann bei uns ganz normal Online-Kurse kaufen. Und da bringen wir euch in 11 Schritten zu eurer ersten Wohnung. Also es gibt 11 Module und jedes Modul ist nochmal in ganz viele Untervideos eingeteilt, wo wir wirklich alles erklären zum Thema Wohnungskauf. Mhm. Und ein Modul ist das Thema Besichtigung. Ah. Wenn du das durchgeguckt hast, dann weißt du, was du alles machen musst, welche Fragen du stellen solltest. Und du kriegst auch eine Checkliste dann von uns, die du einfach ausdruckst, die du mitnimmst zu deiner Besichtigung und wo du dann abarbeitest und auch weißt, du hast wirklich hier alles gründlich geprüft.
Sehr cool.
Also das kannst du machen. Und was ich aber auch noch gut finde, wenn du vielleicht einen coolen Handwerker hast, eine coole Handwerkerin deines Vertrauens oder befreundet irgendjemand, der sich auskennt, der so ein bisschen Bastler ist oder so, und den einfach mitnimmt.
Mega. Wie kommt man denn bei euch in den Happy Immo Club? Also gibt es da irgendeine Aufnahmeprüfung? Muss man dafür so ein Training kaufen oder kann man auch einfach so Teil eurer Bewegung werden?
Ja, also du musst einen Kurs bei uns mitmachen, weil wir einfach wollen, dass die, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ne? Also wir wollen, dass du schon weißt, wovon du sprichst, dass du schon Sachen besichtigt hast und sowas und dann bist du direkt bei uns in der Community mit drin. Wir machen immer so ein paar Mal im Jahr kostenlose Online-Workshops, in denen wir die ersten drei Schritte zu deinem Wohnungskauf vorstellen. Da geht es aber am Anfang viel auch um Mindset, ja? Also das ist eigentlich spannend für alle. Also wir machen das Mindset, dann erzählen wir, wie findest du eine richtige Wohnung und wie bewertest du auch, was eine gute Wohnung ist, was du dir weiter angucken solltest und was nicht. Also wie trennst du die Spreu vom Weizen sozusagen? Und dann sagen wir auch, gibt's noch ein Erzählen, sprechen wir auch zum Thema, wie findest du die gute Finanzierung für dich? Und danach erklären wir, wie du mit dem Happy Immo Club zusammenarbeiten kannst. Ja, also es sind eben so Workshops. Und wir haben Kurse, wir haben Crashkurse, da guckst du dir einfach diese Module selber an, wann immer du willst, in deinem Tempo und machst dein Ding. Oder wir haben Bootcamps, Da bist du in der Gruppe, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit uns zusammen und mit allen Teilnehmerinnen. Und da gibt es jede Woche ein Modul, das du dir anguckst und jede Woche einen Zoom-Call mit den Fragen. Ja, also erzählen dann die Frauen von ihren Besichtigungen, was sie da für Probleme hatten. Dann geben wir Tipps dazu, wie was sie machen sollen, was sie auf jeden Fall klären sollen, was sie nicht machen sollen. Ja. Es gibt einen Zoom-Call zum Thema Kalkulation, wo wir uns deren Rechnungen angucken und sowas. Also das machen wir dann alles. Genau, und das ist ehrlich gesagt das der viel bessere Weg zur ersten Wohnung, weil da, also sehen wir einfach, die Erfolgsquote ist viel höher. Da kaufen wirklich fast alle Frauen am Ende eine Wohnung, weil sie ganz eng begleitet sind und quasi so die, die haben uns als Partner in Crime im Rücken, die wirklich hier helfen, die richtige Wohnung zu finden. Weil ich glaube, beim Thema Wohnungskauf ist das das Wichtigste, dass man, also es geht schon um sehr viel Geld, es geht auch um Schulden. Und wenn man das alles alleine macht und vielleicht im Umfeld noch ganz viele Zweifler hat, ganz viele Leute, die sagen, naja, du hättest vor 10 Jahren kaufen müssen, nicht mehr, dann lässt man sich so schnell verunsichern. Und gerade, was ich auch viel beobachte bei Frauen, wenn der Partner sagt nein, wenn der Partner sagt, oh, ich habe hier aber noch, mein Kumpel kriegt eine bessere Finanzierung, mach das nicht, dann lassen die sich ganz schnell verunsichern. Und wenn die sagen, mein Kumpel hat eine bessere Finanzierung oder ein besseres Objekt oder der hat vor 3 Jahren was Besseres gekauft, dann ist es schön für den, aber das muss man ja trotzdem abschließen, das muss man ja trotzdem machen. Ja, ja? Also bloß weil der Kumpel vor 3 Jahren was Besseres gekauft hat, heißt es nicht, dass du jetzt dann das auch kaufen kannst.
Naja, deswegen. Vor allem die Zeiten gerade sind doch eigentlich wieder recht gut, oder? Also mit der drittes Jahr Inflation, glaube ich, müssten doch jetzt die Zinssätze eigentlich wieder relativ niedrig sein, oder nicht?
Ja, also nicht da, wo sie jetzt vor 4 Jahren waren. Also vor 4 Jahren waren sie bei unter 1% oder 1%. Und jetzt sind wir so bei, also wir waren Ende 24, waren wir bei 3%. Mhm. Anfang 24, Ende 23 waren wir schon bei fast 5%, ne? Mhm. Und jetzt sind wir aber wieder bei 3,5, okay. Ungefähr. 3,5, okay. 3,7, 3,8, sowas. Aber es ist eben, es ist total okay. Also ganz ehrlich gesagt sind diese hohen Zinsen, die sind gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil dadurch die Kaufpreise dann auch nicht so rasant ansteigen. Ja. Also früher, als es Geld für Umme gab, hat auch jeder Wohnungen gekauft, zu egal welchem Preis, weil der Preis war ja egal. Das Geld hat man umsonst bekommen und jetzt verhandeln die Leute.
Ja. Anaïs, wenn der Happy Immo Club eine Bewegung wäre, was wäre da der Schlachtruf?
Schnapp dir dein Stück Stadt.
Cool. Und welche Steine, ne, müssten da zuerst ins Rollen kommen, damit auch die Unsichtbaren mitmachen können? Weil darum geht es ja hier heute. Es geht ja nicht um die, die sich das eh leisten können, weil sie noch und nöcher Scheine und Geld auf dem Konto haben, sondern wirklich um die, die jeden Cent zusammenkratzen müssen und die vielleicht sogar auch bis 40 oder 45 brauchen, bis sie überhaupt ihre 5.000 bis 10.000 Euro zusammen haben. Welcher Stein würde da als erstes ins Rollen gebracht werden müssen?
Also am Anfang bräuchten wir quasi eine Art Grundeinkommen oder dieses Startkapital, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, wenn das jeder hätte und jeder selbst anlegen könnte und das würde nicht verpuffen in Steuern oder irgendwas, dann könnte jeder investieren und könnte eben jeder eine Wohnung kaufen. Wir bräuchten das Wissen. Ich glaube, das Wissen ist vielleicht noch der Punkt davor oder parallel. Wir bräuchten das Wissen, dass Investieren, Selbstinvestieren überhaupt kein Hexenwerk ist und dass das wirklich jeder auch kann. Und dann brauchen wir vielleicht auch das Mindset, dass es auch nicht schlimm ist, mit 50 zu starten. Dann ist das eben so. Dann startet man eben mit 50 und kauft sich mit 50 die erste Wohnung. Warum nicht? Ja.
Wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne ganz zum Ende noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, was hält dich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Also mich hält nachts wach tatsächlich das Thema Gleichberechtigung. Ich finde, dass wir gerade in Deutschland so ungleichberechtigt unterwegs sind und dass ich höre auch so oft, Anaïs, wir haben ganz viele andere Sorgen. Ja? Es gibt den Krieg, es gibt die Inflation, es gibt die wirtschaftliche Krise. Und ich finde aber, dass das dass wirtschaftliche Krisen, klar, die gibt es, aber ich finde ehrlich gesagt, wenn Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind, dann ist das noch viel schlimmer, als wenn wir jetzt alle weniger Geld auf dem Konto haben. Klar, das ist auch schlimm, aber wenn jetzt die 50% der Menschheit nicht gesehen wird und nichts zu sagen hat und kein Geld verdient und per se weniger Geld verdient, es ist einfach so. Frauen haben immer noch 20% oder ich glaube inzwischen sind es 18% weniger, kriegen weniger Gehalt. Frauen haben 30% weniger Rente. Frauen haben ihr Leben lang gesehen 50% weniger Vermögen, das sie aufbauen. Das sind alles so Sachen, wir werden einfach geboren und sind direkt im Nachteil. Und das ist das, was mich nachts nicht schlafen lässt, weil ich auch nicht glaube, dass wir das, bis ich sterbe, verändert haben werden.
Ja, nee, absolut nicht. Aber ich finde es spannend, was du sagst, weil das hat ganz viel, also Gleichstellung und Gleichberechtigung hat super viel mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Man male sich doch nur mal aus, wo wir wären, wenn wir gleichgestellt gewesen wären zu Zeiten, wo der Trump das erneute Mal gewählt wurde. Dann wäre jetzt vielleicht eine Frau Präsidentin und würde nicht so ein Unheil über die Welt bringen. Und das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das, was der da gerade alles in die Wege leitet, immer und immer wieder, jeden Tag irgendwas Neues, ist ja völlig crazy und absurd. Also wer weiß, wie es aussehe, wenn wir gleichgestellt gewesen wären und eine Frau Präsidentin geworden wäre.
Absolut. Und ich verstehe auch gar nicht, und das hält mich auch nachts wach, warum so viele Frauen das machen können. Warum so viele Frauen, es haben ja nicht nur Männer in Trump gewählt. Ja, also wie kann man als Frau Trump wählen, verstehe ich nicht. Wie kann man als Frau einfach so Kinder bekommen und karrieremäßig zurücktreten? Ja. Also wie kann man das machen? Ja, ich sehe auch so viele Frauen, die... die auch wirklich offenen Auges in die absolute Rentenkatastrophe zusteuern, weil sie jetzt vielleicht in einer glücklichen Ehe sind mit ihren Kindern, es ist schön zu Hause, sie machen das gerne und sowas, zahlen aber keinen Cent in ihre Rentenkasse ein. Ja. Und da muss man auch sich einfach absichern.
Ja, ich hoffe, dass diese Folge aufklären wird, weil ich glaube, was da wirklich der Kern und auch der Schlüssel ist, ist Bewusstsein schaffen, aufklären. Ich bin mir sicher, dass viele Frauen das gar nicht so bewusst machen, sondern einfach sozialisiert worden, das so vorgelebt bekommen haben und sich nicht die Frage stellen, Moment mal, was ist eigentlich in 15 Jahren oder auch in 15 Jahren, wenn meine Kinder gar nicht mehr im Haus sind? Und das ist das Problem. Und ich hoffe, dass genau solche Folgen, genau diese Gespräche mit dir und das Aufzeigen von Möglichkeiten mit geringen Mitteln deutlich macht, dass wir können, dass wir nicht abhängig sein müssen, dass wir uns auf eigene Beine stellen dürfen und müssen. Und genau deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da warst. Du bist eine große Inspiration. Vielen Dank für den super Input und deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz viele Frauen sich jetzt hinsetzen und sich ihr Stück stattschnappen.
Yes, danke. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.